Meine Herren, herzlich willkommen 2019. Schönes Jahr. Ich hoffe, jeder von Ihnen ist gut hereingekommen und jeder von Ihnen ist frohen Mutes, jetzt alle Anforderungen auch zu erfüllen. Bin ich aber ziemlich sicher, dass das klappen könnte. Darum ein paar Vorbemerkungen. Thema Klausur, oh. So ein schöner Wunsch und dann kommt damit so etwas. Ja, ich dachte mir, es ist besser, wir sagen rechtzeitig Bescheid, als zu spät. Achtung, der Termin für die erste Klausur ist Donnerstag, der 7. März 2019. 10 bis 14 Uhr in diesem Raum, im Raum 5, im Raum 3, glaube ich, und im Raum 1. Also hier einmal so durchs Gebäude. Ich hoffe, Sie alle entschließen sich, dann daran teilzunehmen. Wie gesagt, Sie müssen sich aber zu der Klausur anmelden. Das steht auch schon da, es ist möglich, sich anzumelden, spätestens bis 14 Tage vorher. Das wäre also irgendwo in den 20er Februar, müssen Sie sich angemeldet haben. Mein Tipp, machen Sie es sofort, machen Sie es heute Nachmittag, damit Sie es nicht vergessen. Weil nicht angemeldet heißt, Sie können nicht teilnehmen, ganz einfach. Ja, und das ist nicht meine Entscheidung. Sondern die Entscheidung des Prüfungsamtes nicht angemeldet heißt, Sie sind kein Teilnehmer. Sie müssen sich erst beim Prüfungsamt anmelden als Informatiker, also Anmeldung zur Prüfung. Da gibt es ein Formblatt, da müssen Sie Ihre aktuelle Adresse eintragen und so weiter. Wenn Sie das gemacht haben, haben Sie Zugriff zum HIS-POS. Ja, das ist das Prüfungsorganisationssystem. Und da können Sie erstens später dann Ihren Leistungsstand abfragen. Das heißt, wo habe ich wie viele Credits erworben und so weiter und so weiter. Können Sie sich auch ausdrucken. Und da steht eben auch Anmeldung zur Prüfung und da können Sie sich dann anmelden. Mehr sage ich morgen nochmal, komme ich gleich auch drauf zu sprechen. Ja? Genau. Diese Anmeldung macht jeder Informatiker, Physiker, Mathematiker, kurz alle Fachbereiche, die an POS angeschlossen sind, an dieses Prüfungsorganisationssystem. Da kann man sich dann auch dafür anmelden. Ansonsten als Nebenfächler wird es eine eigene Adresse geben, wo Sie sich dann anmelden sollen. Ja? Aber die habe ich jetzt im Moment nicht parat. Also das System ist auch noch nicht aufgesetzt. Nur das Prüfungsamt hat das schon freigeschaltet. Okay. Ja, Nebenfächler, also was weiß ich, aus anderen Fächern als Mathematik und Physik, die haben einen anderen Weg, sich anzumelden dann. Gut. Die Klausur im Sommersemester, es findet ja jedes Jahr eine Klausur statt, aber das ist so. Umgangssprachlich im Jargon sprechen wir auch oft von der Nachklausur, ist dann am Mittwoch, dem 10. April. Okay. Aber das brauchen Sie nicht. Ich glaube, Sie sind alle wissend und stark. Gut. Dazu sage ich morgen in der STO-Vorlesung noch mal viel mehr. Auch die ganzen einzelnen Schritte. Diese STO-Vorlesung ist morgen 14 Uhr oder 14 Uhr CT im Hörsaal 4. Okay. Ich glaube, da kann jeder nochmal den einen oder anderen Tipp zur Prüfungsvorbereitung mitnehmen. Und ich würde Ihnen schon empfehlen, daran teilzunehmen. Wo kann man das anschauen? STO wird aufgezeichnet, ja. Also auf jeden Fall im E-Learning-Portal, nehme ich an. Okay. Ich hoffe, dass ich es Ihnen am Freitag sagen kann. Also morgen werde ich es Ihnen sagen können. Okay. Aber dann auch am Freitag. Ich werde es auch in diesen Kurs stellen, wo man das nachschauen kann. Weil ich denke mal, das ist schon, es ist nichts, ich verrate keine Geheimnisse da, aber es ist wichtig, Sie müssen gelernt haben, jeder Prüfende hier an der Goethe-Universität, ich sag's mal so, Flachs hat eine Macke. Und diese Macke ist, dass wenn Sie geschickt fragen, Sie viel von ihm heraus haben können. Fragen Sie ungeschickt, erfahren Sie gar nichts. Also wenn Sie zum Beispiel fragen, was kommt das dran? Klar, alles kommt dran. Wenn Sie geschickt fragen, und da gibt es viele solcher Tricks, zum Beispiel, Herr Krömke, würden Sie sich auf das Thema vorbereiten? Ja, dann habe ich ein Problem. Dann kann ich entweder nur lügen, tue ich nicht. Also fragen Sie geschickt. Ja? Ich lüge nicht. Schon gar nicht lüge ich Sie an. Also, schlimmstenfalls sollte ich sagen, nee, das möchte ich Ihnen jetzt nicht sagen. Aber auch wenn ich Ihnen so etwas nicht sagen will, auf eine so präzise Frage, Mensch, organisieren Sie sich doch mal. Also, aber nerven Sie mich nicht, 100 Leute müssen mich nicht fragen. Aber, ja, nur, eins sage ich Ihnen auch, das ist jetzt natürlich zu früh, weil die Klausur ist noch nicht fertig. Das heißt, die wird in etwa 4 Wochen vorher, dann weiß ich genau, was kommt. Ja, jetzt weiß ich das noch. Also ja, ich weiß es natürlich ungefähr. So, PS2, das viel Nachgefragte. Ja, das Aufgabenblatt PS2 ist da, ganz oben im Moodle-Kurs als erster Eintrag. Und da ist der erste Schritt der, dass Sie mir eine E-Mail schicken an quiz@gdv.informatik.uni-frankfurt.de mit dem Betreff PS2, bitte, damit ich das ein bisschen auseinanderhalten kann, und indem Sie angeben Ihre Gruppe, das heißt die Namen der Teilnehmer und welche Rolle Sie ausfüllen sollen. Es gibt 4 Rollen, also brauchen Sie auch 4 Teilnehmer, 4, ein Scrum Master, ein Project Owner, ein Repräsentant des Entwicklungsteams von 3 Entwicklern, so ist das Team aufgestellt, ein Repräsentant des Testerteams, auch von 3 Testern, und da diese E-Mail schicken. Der Kurs ist schon da, der ist nur noch nicht für Sie sichtbar, aber dann werden Sie als Teilnehmer, als Gruppe eingetragen, ja, und dann können Sie innerhalb dieser Gruppe denn auch Ihre Ergebnisse abgeben. Denn es sind einige Zwischenergebnisse zu tun. Wir werden jetzt jeden Montag in der Vorlesung kurz darüber sprechen. Das ist eine längere Aufgabenstellung, es beschreibt ein ganzes Szenario, es sind, glaube ich, 5 Seiten, sowas in der Größenordnung. Ich empfehle Ihnen dringend, das diese Woche mal durchzuschauen und dann gegebenenfalls am nächsten Montag nochmal Fragen zu stellen. Okay? Ja? Wie man die Gruppen finden soll, indem man Kommilitoninnen und Kommilitonen anspricht und sagt, hier, ich möchte... Das weiß ich auch nicht. Das ist in Ihren Köpfen, nicht in Ihrem Kopf alles, aber jeder persönlich hat vermutlich irgendwie oder entscheidet sich, macht er das. Im Zweifelsfall fragen Sie in Ihren Übungsgruppen. Ja? Also ich weiß nicht, wer alles teilnehmen will. Ja? Ja, genau, weil ich dann sagen will, okay, diese Gruppen sind schon da und es wird nochmal eine Nachfrist geben. Ja, aber bitte nicht alle, das macht keinen Sinn, weil dann die Nachfrist ist dann kurzfristig, was weiß ich, bis Dienstagabend und dann geht's los. und 4 Leute in einem Team. Für die, die die Zahl 4 nicht so gut verstehen, so viele. Ich weiß, das war sehr grundschulhaft, aber okay. Das geht auf. Dann mache ich in Ihrem Team mit. So, the good news, wir haben 2/3, haben wir tatsächlich schon hinter uns von der gesamten Vorlesung. Wir sind jetzt hier, heute das Thema Bedeutung und Rolle der GUIs, der grafischen Benutzungsschnittstellen und auch deren Entwicklung. Und das setzt sich dann fort, das sehen Sie hier in Entwicklung von GUIs in Python 2-mal, weil das ist eines der wichtigen Themen, die Sie jetzt noch lernen müssen. Ja? Da werden wir wieder ein paar Physiker sagen, warum, das braucht man doch gar nicht. Ich sage Ihnen gleich, warum man das braucht. Das habe ich nochmal ausgetauscht, Versionenmanagement mit Git, war jetzt eigentlich ursprünglich vorgesehen, aber es wird auf jeden Fall, werden Aufgaben, ein ganzes Übungsblatt zu Dateninformationen, Wissen geben und das soll noch rechtzeitig bearbeitet werden können. Das ist zwar dieses Jahr nicht so zeitkritisch, aber ich möchte nicht, dass in Ihre Klausurvorbereitungen auch für andere Klausuren dann reinfuhrwerken, sondern das dann abgeschlossen haben. Ja. Und darum habe ich das vorgezogen. Das war mir am Anfang des Semesters, als ich das eingeteilt habe, nicht so präsent, dass das zu einem Engpass werden könnte. Alles Rosane ist PS2 für die Leute, die meinen, das alles schon zu verstehen. Das kommt nicht in der Klausur vor und ist also nicht klausurrelevant, das Rosa-Rote. Gut, das als neuen roten Faden. Ich glaube, ab heute oder schon seit diesem Blatt schreiben wir nur noch objektorientierte Programme. Jeder von Ihnen muss wirklich verstanden haben, was ist der Unterschied zwischen einem Objekt und einer Instanz und einer Klasse. Und zwar so richtig vom Herzen her, nicht so, ah ja, das ist, war doch was Verschiedenes, das reicht nicht. Ja. Ja, es wird noch neu geben, 2 EPR-Blätter, 1 für eine 14-tägige Bearbeitung, also ein großes mit 20 Punkten und 1 für eine einwöchige Bearbeitung, ein kleines also. Und es wird noch, das haben wir heute Morgen gerade diskutiert, ich weiß nicht, also ich tendiere dazu, 3 PRG-Blätter zu machen, aber meine Mitstreiter sagen, auch 2 reicht auch. Aber wollen wir gucken, wie das ausgeht. Ja. Auf jeden Fall, was Sie jetzt aus dieser Sache, und da kann ich Ihnen nur empfehlen, das macht eben auch Sinn, also ich weiß nicht, ob man das dann in der, also wenn man das als Zuschauer sich so anschaut, diese Vorlesung mitbekommt. Ich an Ihrer Stelle würde aus dieser Diskussion jetzt schließen, Dateninformation, Wissen kommt auch in der Klausur dran. Weil wenn der Krömker sich so intensiv schon jetzt damit beschäftigt, hey, das kann ja nur was bedeuten. Naja, okay. Frage noch, ja? Ja. Wie kommt denn das? Dann fallen Services des Betriebssystems wohl aus. Aber was nicht ausfällt, ist Vorbereitung auf die Klausur. Ja? Das würde dann wahrscheinlich darüber geschoben an dem Montag. Können wir aber noch drüber sprechen, das können wir gegebenenfalls auch an einem anderen Tag machen. Sinnvoll wäre es auf jeden Fall vor dem März. Habe ich mich da so vertan? Okay, wollte ich mal wieder zu viel. Gut, Dankeschön. So, dann, ich hatte Ihnen gesagt, User Interfaces sind wichtig. Sehr wichtig sogar. Überlegen Sie sich, der mittlere Anteil von normaler Anwendungssoftware, und Sie alle schreiben Anwendungssoftware, keine Systemsoftware im Moment, für das Gesamtsystem liegt bei 48%. Das heißt, fast die Hälfte der Software, die geschrieben wird, da geht es ums User Interface. Okay. Ich hoffe, ja. Genau. Also 7. ist richtig. Darum habe ich es heute auch. Eigentlich wollte ich Sie gar nicht so böse damit überraschen, nur den Hinweis auf STO machen. Aber dann habe ich gesehen, dass es da Verwechslungsmöglichkeiten gab. Danke. Also es ist nicht der 8. März, der auf meinen Folien hier stand. Beim Prüfungsamt war es immer richtig angegeben. Im HIS-LSF war es immer richtig angegeben, 7. Und okay, ich war da ein bisschen durcheinander gekommen offensichtlich. Also nochmal, 48% der Source Codes beschäftigt sich mit User Interfaces. Das muss für Sie klar ein Signal sein, das hat eine hohe Bedeutung. Und tatsächlich auch die großen IT-Unternehmen haben das alle erkannt. Sie investieren extrem viel in das User Interface. Google, Amazon, Microsoft. Okay? Ganz einfach, weil das User Interface ist das Gesicht Ihrer Software. Und ich sage es mal brutal: Wenn Sie jemanden hässlich finden, dann interagieren Sie mit dem gar nicht weiter. Und das ist hier auch so. Finden Sie einfach die Software, gefällt die Ihnen nicht. Ja, kein Weg, dass Sie sich weiter damit beschäftigen. Für den Hersteller heißt das kein Weg, dass ich das erfolgreich vermarkten kann. Und die Benutzungsschnittstelle hat auch einen zentralen Einfluss auf die Zufriedenheit der Nutzer. Und übrigens, sagen Sie bitte nicht von dem User Interface abgeleitet, Benutzerschnittstelle. Benutzerschnittstelle im Deutschen wäre eine Schnittstelle am Benutzer. Ich weiß nicht, ob Sie die meinen. Ich nehme mal an, nicht. Also sagen Sie korrekt Benutzungsschnittstelle. Gut. Es ist so, Sie müssen sich darum kümmern, einfache Programme, die Sie nur für sich schreiben, wenn Sie ganz sicher sind, nur für sich, dann können Sie die als Konsolenprogramm schreiben, aber sonst nicht. So, was wollen wir machen? Wir wollen kurz die historische Entwicklung uns anschauen. Wie sind wir überhaupt dahin gekommen? Das ist so ein bisschen allgemeine Bildung. Dann Command-Line-Interfaces, das sind die Konsolen-Interfaces, haben natürlich immer noch eine Bedeutung. Das soll Ihnen klar sein, aber sie werden komplett natürlich für Anwendungsprogramme von den GUIs überdeckt, das ist so. Aber trotzdem sollten Sie auch wissen, wie man vernünftigerweise ein Konsoleninterface entwickelt. Was sind die Entwicklungsschritte? Dann die Eigenschaften von GUIs und auch ganz grob, wie entwickelt man grafische User Interfaces bis hin zu den Apps? Ich meine, da gibt es heute eine ganze Menge. Und dann wollen wir es kurz zusammenfassen. Ganz kurz. In den uralten Zeiten, also bis in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts hinein, da war es eben so, dass es Rechenzentren gab. Und in den Rechenzentren gab es Operateure, Operator. Ja? Und die bedienten eine Maschine. Es war vollkommen klar, das war ein Riesenkasten, IBM oder Siemens. Und das Typische war, es gab schon ein Batch-Interface, Das heißt, Batche waren immer so Stapel von Programmierkarten oder Programmkarten, die dann nach und nach eingelesen wurden. Aber sonst gab es ein Command-Line-Interface. Nur das. Das war der erste Schritt. So sah es aus, als ich programmieren lernte. Okay. Dann mit Xerox, Xerox Spark, der Lisa, eine der ersten Workstations, kam dann die Metapher, wir haben ein Tool, wir haben ein Werkzeug, das wir benutzen können, um etwas zu erreichen. Überhaupt diese Tool-Metapher kam daher. Und wir benutzten die Werkzeuge, die Tools. Die Software war mit einmal ein Tool. Damit einher ging dann auch das Graphical User Interface, das GUI, 80er und 90er Jahre. Und vielleicht so ab 2000, jetzt ändert sich das wieder. Die Tendenz geht hin zu Assistenten. Ja? Das heißt, wir delegieren Aufgaben an unseren Rechner. Natürlich, das Alte bleibt. Es kommt was Neues dazu. Okay? Und das nennt man dann, ist noch nicht voll durchentwickelt, Attentive User Interfaces. Es ist natürlich, sind natürlich so Geschichten wie Alexa und sonstige Sachen, die sich aktuell entwickeln. Ja. Und das ist schon eine Wahnsinnsdynamik für Sie. Der Nachteil ist, Sie müssen alles können. Ja. Und immer mehr. Gut, wollen wir uns das noch ein bisschen genauer anschauen. Aber da verrate ich Ihnen eben nichts. So Command-Line-Interfaces sehen eben so aus. Was weiß ich. Sie haben einen sogenannten Prompt. Wenn Sie ein Einlesen machen, auch in Python, einen Input, dann können Sie immer den Prompt angeben. Und dann können Sie da hinten irgendwas hintertippen. Und die Verarbeitung war ganz klar, lese die Eingabe, also mit Input, also so auch im Programm, aber das war eben so die Schleife. Dann die Verarbeitung der Eingabe, dann eine Ausgabe, gegebenenfalls mit Format und gehe wieder zu Schritt. Also dieses klassische EFA-Prinzip, immer Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe, Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. So haben wir bisher auch unsere User-Interfaces gemacht. So sieht es jetzt da aus. Ja, also mit einfachen Texteingabefeldern. Text ist deshalb ja nicht unsinnig geworden, aber ein anderer Zyklus. Erstens, hier ist der Layout mehr oder weniger vorgegeben, eins nach dem anderen. Sie wissen auch immer genau, ob Sie genau wissen, was der Rechner macht, das steht auch im anderen Blatt, aber an welcher Stelle er ist. Sie können erkennen, ob er eine Eingabe, und Sie sollten, wenn es vernünftig programmiert ist, erkennen können, ob er eine Eingabe erwartet oder ob er arbeitet. Hier sieht das jetzt anders aus. Sie haben andere Probleme. Sie müssen zum Beispiel den Screen layouten, also die einzelnen Elemente platzieren. Okay, hier Radius, Area links, randig. Dann das rechtsrandig, die beiden Eingabefelder, das Eingabefeld, dann das Area-Feld, ist ein Ausgabefeld und unten der Compute-Button. Sie müssen wirklich diese Elemente positionieren. Also wir müssen uns ein klein bisschen übers Layout unterhalten. Nur ein ganz klein bisschen. Und dann macht der Computer etwas, wo wir vorher gesagt haben, okay, sowas darf man nicht. Patsch. Das ist nämlich eine Endlosschleife. Er wartet auf Ihre Eingabe. Ohne dass Sie etwas sagen, ihm zum Beispiel Compute drücken, tut er auch nichts. Und das ist genau die Werkzeugmetapher. Denken Sie an einen Hammer. Ein Hammer tut für Sie wann etwas? Nicht, wenn er im Werkzeugschrank hängt, sondern dann, wenn Sie ihn in die Hand nehmen und damit hämmern. Genau dann, das ist die Tool-Metapher. Genau dann, wenn Sie etwas damit tun, mit dem Werkzeug, dann passiert irgendwas. Und das ist anders als hier links. Andere Schritte, Layout, warten auf den User-Event, bearbeite dann das Event und gehe zu Schritt 2 zurück. Und das ist sogar eine Endlosschleife. Hier würden wir immer sagen, zum Algorithmus gehört dazu. Eine Abbruchbedingung ist jetzt hier nicht drin, aber so ist das. Ja. Warum hat man denn jetzt trotzdem noch Text-Interfaces? Naja, Leute, die ein System sehr, sehr gut kennen, zum Beispiel ein Betriebssystem, so Linux-Gurus, ja, die sind einfach damit schneller als mit einem User-Interface, also mit einem GUI, mit einem grafischen Interface. Also sie haben immer das Problem, dass sie mit der Maus positionieren müssen, klicken müssen und so weiter und so weiter. Und es ist eben historisch die erste echte ursprüngliche Form der Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Früher gab es quasi gar keine, also Interaktion konnte man das ja nicht nennen, wenn sie mit dem Lochkartenstapel dahin laufen mussten und der dann eingelesen wurde, so und dann, ja. Aber Vorteil für Sie oder für uns, man musste eigentlich in Python nur zwei Befehle kennen, nämlich Input und Print. Und schon konnte jeder von Ihnen so ein Interface entwickeln. Und das haben wir ja auch ausgiebig getan. GUIs sind jetzt anders. Ein grundlegend anderes Paradigma. Und dieses Paradigma heißt WIMP. Und WIMP steht für Windows, Fenster, Icons, diese kleinen Symbole, die hier darum schwirren, aber auch hier Dateiordner-Symbole, Menüs, Auswahlmenüs. Sie müssen sich die ganzen Kommandos nicht mehr merken, wir werden gleich noch kurz darüber sprechen. Und Direct Manipulation, das heißt, Sie können zum Beispiel ein File anfassen mit der Maus, dann da klicken, rüberziehen und das, diese Symbolik, diese symbolische Handlung bedeutet, kopiere es. Das kennen Sie alle, ich weiß. Ja. Es muss Ihnen nur klar werden, dass das was ganz anderes ist, als mit einem Command-Line-Interface zu arbeiten. Gut, und für die Zukunft, naja, gut, ich hatte schon gesagt, da dürfen wir alle mal gespannt sein, was da passiert, bis hin zu BCI, also Brain Computer Interfaces. Klar, wir können auch mit EEG, also Elektroenzephalogramm, können wir zum Beispiel Ihren Gemütszustand ermitteln. Sind Sie schon leicht angespannt, ein bisschen zornig, dann teile ich Ihnen vielleicht einen Fehler nicht als Error mit, sondern ich sage, überleg doch nochmal, ob du was falsch gemacht hast. Vielleicht, es könnte ja sein. Ja. Weil sonst haben Sie dieses klassische Bild, ich habe es jetzt nicht vorbereitet, aber den Typ, der da seine Tastatur zerkloppt und da total frustriert ist. Also, weiß ich nicht, BCI kommt, aber natürliche Benutzungsschnittstellen kommen immer mehr, sogenannte Natural User Interfaces. Sprachbasierte Benutzungsschnittstellen, Alexa, ist heute schon fast State of the Art. Perceptual User Interfaces, also Tangible User Interfaces, wo Sie Objekte, meinetwegen auf einem Tisch, bewegen können. Ja, alles das sind Forschungssachen, das ist nicht, also die Voice Interfaces, die Voice-User-Interfaces sind State-of-the-Art, aber Sie merken dann auch sofort, dass Sie mit einer Sprachkommunikation, wenn diese Sprachkommunikation nicht formal ist, also keine formale Sprache, durchaus noch Probleme haben. Und ja, alles das ist in der Forschungsphase, keine stabile Situation. Gut für Sie, viele tolle Themen. Command Line Interfaces, GUIs, Graphical User Interfaces und vielleicht Attentive User Interfaces, irgendwas davon kommt. Ja, so sah das früher mal auch. Also ein Terminal war angeschlossen, mehrere Terminals waren angeschlossen an einen Rechner, um das ein bisschen attraktiver zu machen, hat man dann einige zusätzliche Formatierungen zugelassen im ENSI, im amerikanischen National, also im ENSI-Alphabet, zum Beispiel Escape und zusätzliche Steuerungen. Und nur damit Sie es einmal gehört haben, DEC VT100 sah so aus, so eine Kiste, war schon ein großer Fortschritt gegenüber den Lochkarten, aber auf der anderen Seite auch sehr beschränkt. Und wir haben ein bisschen was kennengelernt, man kann eben auch mit Cursor-Positionierung und all das ist hier auch möglich, kann man ein bisschen ein User-Interface, obwohl es Command Line ist, ein bisschen attraktiver gestalten, aber eben nur beschränkt. Warum macht man das denn überhaupt noch? Ja, weil ganz einfach wir es heute in ein GUI einbetten. Das heißt, wir machen virtuelle Terminals. Das heißt, Sie haben mehrere Terminals, von denen, die Sie hier real hatten, jetzt virtuell auf Ihrem Desktop und können ja mehrere Verbindungen haben. Mit einem können Sie am Netzwerk rumbasteln, mit dem anderen am Betriebssystem, mit der dritten an der Datenbank und so weiter. Und das sind auch die typischen Anwendungen, die man ja benutzt. Und tatsächlich die Leute, die das Internet erfunden haben, damals noch das ARPANET, die haben gedacht, diese Telnet-Anwendung, diese Terminal Emulator, das wäre doch die Entwicklung. Dann kann ich doch den Rechner von hier aus, der in Darmstadt steht, benutzen, den Zentralrechner da. Das wäre die entscheidende Anwendung. Es ist halt so, Informatiker neigen dazu, nicht nur falsch zu programmieren, auch sich zu irren, wie alle Menschen übrigens. Das war überhaupt nicht die Anwendung. Was war die Schlüsselanwendung im Internet? Heute schon fast out wieder, E-Mail. Als E-Mail erfunden war, da ging es ab. Da waren so ein paar Freaks dran interessiert. Weiß ich nicht, Sie als Freak dürfen heute auch noch wissen, was eine TCP-IP-Verbindung ist. Ansonsten, ja. Aber es war ein entscheidender Schritt und die Fenster sahen dann auch unterschiedlich aus. Unix, so, also das ist auch von der Sun, glaube ich, das hier ein Windows-Betriebssystem. Übrigens, eins ist interessant. Microsoft hatte kein gutes Geschäft bei den Servern. Und das lag entscheidend daran, dass die Administratoren sagten, Scheißkram, also diese ganze DOS-Shell, kannst du nichts mitmachen, funktioniert nicht. Da hat Microsoft wirklich ein großes Forschungsprojekt, 14 Millionen Dollar, aufgesetzt, um da etwas gegen die Unix-Shell, etwas dagegen zu setzen. Okay? Und sie sind dann ja zu etwas gekommen, was aber fast identisch zur Unix-Shell ist. Okay. Die Forscher da haben sich sicherlich gefreut. Aber es ist schon interessant und besagt auch etwas. Es besagt nämlich etwas Ein ganz einfacher Grundsatz beim User Interface, werden wir auch drauf kommen. Was deine User schon kennen, nutze es. Also sag jetzt nicht, was weiß ich, change dir anstelle von CD. Wenn sie CD kennen, bleib dabei. Und das ist auch der Grund dafür, warum die PowerShell von Microsoft, so heißt sie ja inzwischen, so sehr, sehr ähnlich ist zur Unix Shell. Ja. Aber Grund war, man wollte schlicht und einfach die Administratoren einfangen. Und ja, hat ja ein bisschen auch funktioniert. Und das ist eben, liegt daran, dass es wirklich wichtige Vorteile der Command-Line-Interfaces gibt. Das ist nämlich die Mächtigkeit. Man kann potenziell einen sehr, sehr großen Befehlsumfang haben. Ja? Unterschiedliche Kommandos. Der Wortschatz kann auf die Anforderungen zugeschnitten werden. Das heißt, man kann auch mit Abkürzungen arbeiten, mit dir, RM, MKDir und so weiter. Meist haben diese Sprachen, diese Kommandosprachen, eine sehr einfache Syntax, verbrauchen also auch bei der Interpretation wenige Ressourcen. Man muss sich ein paar Gedanken drüber machen, sehen wir gleich, dass man sich auch die ganzen Befehle merken kann. Das ist ein echter Nachteil. Es ist aber, auch das ist wieder ein großer Vorteil, erweiterbar. Das heißt, Sie können Makros schreiben, ein paar Folgen an Befehlen, die Sie dann wieder unter einem Namen aufrufen können. Ja. Auch das, BAT-Dateien bei Windows oder Makros eben ansonsten. Das sind die Vorteile. Weitere Vorteile sind Flexibilität. Der Benutzer kann jederzeit, sobald der Prompt da ist, kann er einen Befehl eingeben in beliebiger Reihenfolge. Das muss nicht immer Sinn machen. Das heißt, das muss der User in seinem Kopf haben. Er kann aber potenziell alles sagen. Es ist die effizienteste Benutzungsschnittstelle, die wir kennen, wenn man alles gelernt hat. Ist ein sehr schonender Umgang mit Bildschirmplatz. Also zum Beispiel für Handys jetzt wieder eigentlich optimal. Und Sie haben auch einen geringen Bandbreitenbedarf. Ja, Sie verbrauchen Ihre eingekauften Bits und Bytes auf Ihrem Handy nicht so häufig. Mit dem CLI könnten Sie das überhaupt nicht, was so typischerweise verkauft wird, mehr aufbrauchen. Also, was weiß ich, 1 Gigabyte oder so. Tippen Sie mal 1 Gigabyte, viel Spaß. Aber es gibt natürlich auch Nachteile und das ist der Grund, warum GUIs, grafische User Interfaces, jetzt überall sind. Schwierige Erlernbarkeit, die Befehle müssen auswendig gelernt werden. Schnelles Vergessen ist garantiert. Daraus folgt einfach, dass für gelegentliche Nutzungen, also wenn Sie es mal hin und wieder machen, es nicht geeignet ist, so eine Kommandoschnittstelle. Ja? Wenn Sie es häufig nutzen, wenn Sie ein Linux-Freak sind, ist das überhaupt kein Problem. Okay, aber für Leute, die jeden Monat mal einmal auf Betriebssystemniveau was machen wollen, für die ist das ein echtes Problem. Schreibmaschinenfertigkeit, wer gut Schreibmaschine schreiben kann, ist schneller damit. Obwohl, stimmt auch nur, man muss eben auch fehlerfrei schreiben. Denn Tippfehler sind sehr, sehr häufig da. Okay, passieren halt leider. Es gibt noch mehr Nachteile. Sie müssen sich zum Beispiel auch die Reihenfolge, in denen der Kommandos ausgeführt werden, ist bedeutsam. Ist nicht immer dasselbe. Manchmal ja, manchmal nein. Es ist, angenommen, Sie kriegen einen Fehler angezeigt, ist es oft schwierig, sich zu erinnern, na, was habe ich denn da jetzt falsch gemacht? Gegebenenfalls müssen längere Eingabesequenzen wiederholt werden, das ist auch nicht schön. Sind natürlich auf Text eine Ausgabe beschränkt oder können natürlich ein anderes Terminal dazu nehmen. Aber Ergebnis ist, Command-Line-Interfaces sind Spezialinterfaces unter Informatikern und Informatiker. Die Welt lebt heute von GUIs und die GUIs entwickeln sich hin zu weiteren User-Interfaces mit Voice-Input, mit Tangible-Input und so weiter. Was sehen Sie hier? Was ist das? Denken Sie an UML. Wollen Sie gar nicht, oder? Versuchen Sie es einfach mal, das bei UML wiederzufinden. Es sind Transitionsdiagramme oder Zustandsdiagramme, Übergangsdiagramme, ja. Das ist ein entscheidendes Hilfsmittel, um solche Interfaces zu entwickeln. Das heißt, hier wird dann festgehalten, in welchem Status Ihr System ist, welche Eingaben dann erfolgen können, also wie es da reingekommen ist in diesen Zustand. Das ist einfach ein Zustandsgraph. Jeder Knoten ist ein Zustand, ein gegebener Zustand. Jede abgehende Transition, jeder abgehende Pfeil sagt, unter welchen Bedingungen Sie was machen können und was dann passiert. Das ist schon ein relativ aufwendiges Diagramm, also dieses hier, eigentlich wenig zu empfehlen, aber es ist ein ganz wichtiges Element, wenn Sie ein User-Interface entwickeln. Auch solche Zustandsdiagramme oder Transitionsdiagramme können Sie Usern im Handbuch zumuten, weil er immer direkt sehen kann, was er jetzt machen kann. Sie müssen nur diese wenigen Sachen behandeln. Sie müssen sagen, okay, das ist ein Zustand und alle abgehenden Pfeile, das sind die nächsten Aktivitäten, die Sie machen können. Alle eingehenden Pfeile, so können Sie hingekommen sein. Okay? Und warum sollten Sie auf jeden Fall ab jetzt immer so etwas machen? Einfach um die Vollständigkeit Ihres Entwurfs auch sicherzustellen. Weil man vergisst sehr, sehr leicht, wenn man es so aus dem Kopf macht und im Source Code hat man da zu wenig Übersicht, mal die eine oder andere Verbindung, die noch nötig wäre. Weitere wichtige Schritte, wenn Sie jetzt so ein System entwickeln wollen, Sie überlegen sich als erstes, welche Aktionen soll der Benutzer durchführen sollen. Können Sie auch aufschreiben, er soll, was weiß ich, eine Karte legen können bei einem Spiel. Er soll entweder eine Karte legen können oder eine Karte vom Stapel ziehen. Welche Bedingungen sind dafür nötig? Genau diese Aktionen, die der User durchführen kann und die zugehörigen Objekte. Das wäre dann eine Low-Level-Syntax. Ich würde von Ihnen fordern, also HCI ist ja nun auch eines meiner Fächer. Ich würde von Ihnen fordern, dass Sie immer einen Undo-Mechanismus zur Verfügung stellen. Für jeden Befehl sollte es auch einen Rückfall geben, also Hinfall und einen Rückfall. Warum? Ist ganz einfach. Sie wollen, Ihre Benutzer müssen Ihr Interface kennenlernen. Sie wollen, dass die Benutzer damit experimentieren. Haben Sie sie in eine Situation gebracht, wo sie Angst haben, irgendeinen Befehl aufzurufen? Weil sie wissen, jetzt könnte alles kaputt sein und ich kann nicht wieder zurück. Werden Sie das nicht machen. Sondern Sie werden sehr, sehr vorsichtig überlegen, soll ich jetzt diesen Befehl ausführen? Und das ist schlecht. Denn er lernt nur daraus, wenn er was ausgeführt hat, er merkt, oh, das war nicht das, was ich haben wollte, und kann aber sofort ein Undo machen. Leider ist es so, dass diese Bereitstellung von Undo-Mechanismen, dass das manchmal sehr, sehr aufwendig sein kann. Für Administratoren unter Umständen sogar, also wenn die irgendwo im Netzwerkbereich rumfummeln oder an Dateisystemen, ist es auch gar nicht mehr möglich. Da gibt es kein Zurück. Ja, weil es sind Veränderungen durchgeführt, ja, ist halt so. Aber nach Möglichkeit sollten Sie das immer haben. Adäquate Fehlermeldungen ist ganz wichtig, das ist schon klar, damit er aus Benutzersicht nicht TechTalk da, sondern in der Sprache der Benutzer sollte man das machen und Shortcuts einführen für Experten, Makros einführen und so weiter. Jetzt kann man sich noch darüber unterhalten, das machen wir vergleichsweise kurz. Wie strukturiert man denn solche Kommandos? Da gibt es einfache Kommandos, die haben keine Parameter. Das kann zum Beispiel sagen, look, also schau dich um in irgendeinem Spielchen oder was, go, move, end. Da braucht man keine Parameter. Das ist ganz einfach, wären Sie auch drauf gekommen. Bei Befehlen mit Argumenten, da kann man jetzt schon drüber nachdenken. Da gibt es unterschiedliche Varianten. Da kann man zum Beispiel immer das Muster wählen, Befehl, Quelle, Ziel. Befehl, Quelle, Ziel. Und das systematisch immer in dieser Reihenfolge. Ist gut. Oder Befehle mit Keyword-Labels, also Copy, und dann sagt man from gleich irgendwas to gleich die Destination dann. Also, dass man in der Art quasi mit Keyword-Labels die Parameter übergibt. Oder Befehle mit Optionen, mit Schrägstrich und was weiß ich auch, die oft ein bisschen kryptisch werden. Gut. Die meisten Betriebssysteme zusammen machen all das. Es gibt noch mehr Varianten, insbesondere wenn es hierarchisch wird, also würden hierarchische Strukturen aufbauen, aber das ist nichts hier für die Eingangsvorlesung. Jetzt noch ein paar Empfehlungen, wenn Sie wirklich in der Not sind, das muss keine böse Not sein, das kann auch zusätzlich zu einem grafischen User Interface sein, eine Kommandosprache zu entwerfen. Denn Kommandosprachen haben ja den riesen Vorteil, dass sie da auch Makros draus machen können. Was nicht aus allen GUI-Kommandos so einfach geht. Wenn Sie in dieser Situation sind, ist es empfehlenswert, kongruente, wir sagen gleich genau, was das ist, Begriffspaare zu besetzen und hierarchische Formen sind vorteilhaft. Kongruenz, übrigens, was bedeutet? Bedeutungsvolle Begriffspaare, wie zum Beispiel, also wenn es ein Open gibt, gibt es auch ein Close und nicht ein Delete. Ja, das wäre nicht kongruent. Open und Close ist wirklich kongruent. Links und rechts ist kongruent, oben und unten ist kongruent. Genau das Entgegenwirksame, das würden wir als kongruent hier ansehen. Konsistente Ordnung von Argumenten, also nicht alles erlauben, was ich Ihnen auf der vorherigen Folie vorgestellt habe, sondern eine Sache aussuchen. Noch ein Trick fürs Memorieren, spezifische, selten benutzte Begriffe auswählen. Nicht Alltagsdeutsch benutzen, sondern selten benutztes Deutsch. Warum? Weil man sich die seltenen Begriffe besser merkt als das Alltagsdeutsch. Und kurze Kommandos, meistens zwei Zeichen. So, dann können wir uns das mal anschauen. Das sind hier zum Beispiel der Vergleich. Man soll dann mit einer Kommandosprache einen Roboter steuern. Und wenn ich es kongruent mache und hierarchisch, dann sage ich immer move was, nämlich den ganzen Roboter, forward oder backward. Move, Roboter, rechts oder links, Move, Roboter, Up oder Down und so weiter. Sie erkennen diese Struktur. Ja, das ist ein bisschen langatmig, da quatscht dich einer zu. Non-hierarchical kann man es natürlich besser machen. Aber bitte merken Sie sich mal all diese Begriffe. Wann sage ich Advance, wann sage ich Retreat, wann sage ich Straighten, wann sage ich Bend, Push und so weiter. Ich glaube, Sie erkennen sofort, dass das viel, viel schwieriger ist, sich das zu merken. Und Sie können natürlich auch sagen, okay, ich mache es hierarchisch, aber eben nicht kongruent. Ich hatte ja schon längst verraten, dass das besser ist. Nicht kongruent heißt, einmal heißt es Move Robert Forward, dann heißt es aber Change Robert Backward. Nicht Move Robert wieder. Und dann heißt es mal Change, mal Move und so weiter. Hallo, wer soll sich das merken? Überlegen Sie das mal. Und sagen Sie jetzt nicht, das ist aber in Linux auch so, ja, Linux wird gleich noch als nicht super Beispiel vorgeführt. Ja. Es ist leider so. So, und jetzt können wir auch sagen, genau dieser Kram ist natürlich intensiv getestet worden, aber eben vor 40 Jahren oder 35 Jahren. Da sehen Sie auch, dass es damals dann, das war die Zeit, als dann die grafischen Interfaces kamen. Und das Erste, was hier angegeben ist, ist Subjective Rating, also da sollten Benutzer das bewerten. Und die haben dann ganz klar gesagt, dass Non-Hierarchical ist das Beste. 1 wäre der beste Wert, 5 wäre der schlechteste Wert und so weiter. Warum haben die das gedacht? Also das war so ihr Eindruck. Ganz klar, weil es am schnellsten geht. Ja? Also wenn man das erstmal drauf hat, die Kommandosprache, wenn man weiß, wann ich Advance, Retreat, Right, Left sagen soll und so weiter, ist das wesentlich kürzer. Aber die Fehlerrate ist sehr, sehr, sehr hoch. Es ist eigentlich verrückt, dass die hier sogar noch höher ist, aber es ist so. Ich habe Ihnen übrigens die markanten Stellen wirklich angestrichen hier. Das Zweite ist, hier die Fehlerrate ist hier bei diesem einfachen, dieser hierarchischen, kongruenten Struktur. Das kann sich jeder merken. Okay, Fehlerrate ist demzufolge sehr, sehr gering. Also macht man das typischerweise. Omissions, also Auslassungen, sind auch sehr, sehr häufig hier bei diesem Dings, weil die Leute können sich einfach, sie erkennen nicht die Struktur, ist auch bewusst schlecht gewählt, und damit haben sie dann diese Ergebnisse. Hatte ich noch einen Tipp gegeben, wenn es ist erlaubt, Abkürzungen zu wählen. Also ganz einfach, was kommt hier raus? Im Zweifelsfall ist das das Beste. So, das ist aber so geschwätzig, das dauert ja ewig lang. Was mache ich denn da? Ja, gut, da muss ich mir vielleicht was überlegen. Abkürzungen. Abkürzungen ist interessant. Deshalb ist Linux nicht optimal, ne? Nicht, weil es Abkürzungen hat. Aber sie haben keine straffe Regel für die Abkürzungen. Zum Beispiel heißt es MKDIR. Da hat der Entwickler vielleicht gesagt, okay, kann ich ja ruhig mal, das sagt das ja ganz gut, Make Directory. Ja. Aber schon beim Change Directory hat er eine andere Regel benutzt. Okay. Oder dann auch mal 3 Buchstaben. Print Working Directory. Also die Linux-Fans jetzt, die haben das so verinnerlicht, die stören sich nicht mehr daran. Aber sie müssen dann Newcomer oder Selten-User, die stören sich daran. Was sollen Sie sich denn merken? Ja, keine festen Regelungen, das ist hier vergleichsweise schlecht. Okay. Also Strategien bei Abkürzungen sind einfaches Abschneiden. Also das Wort hernehmen, was es machen soll, und dann ersten und zweiten oder dritten Buchstaben. Können Sie sich entscheiden, zwei oder drei Buchstaben. Aber nicht mischen, zwei oder drei, sondern wenn Sie sich entschieden haben, dann machen. Problem ist, die Kommandos müssen sich, die Kurzform, die Abkürzungen müssen sich natürlich unterscheiden. Was auch gegebenenfalls ganz gut ist, ist Vowel Drop, das ist gerade im Englischen, also Vokale auslassen, machen die Tschechen ja auch grundsätzlich, 7 Konsonanten hintereinander, weiß man überhaupt nicht, wie man das aussprechen soll. Funktioniert natürlich als Abkürzungsregel trotzdem, ist eine vernünftige Abkürzungsregel, funktioniert. Erster Buchstabe eines jeden Wortes, wenn Sie jetzt so etwas haben wie hier, also meinetwegen, Sie könnten natürlich das sich dann einfach heißen, Move Robert Forward heißt MRF, MRB. Dann haben Sie schon R und L, doch, das geht noch. Aber eben aufpassen, Sie müssen ja immer eindeutig sein. Gut, Standardabkürzungen verwenden, wenn es die gibt, auf jeden Fall verwenden. Versuchen, wissen Sie es nicht besser als Ihre User. Und das kommt eigentlich ja, fast nur im Englischen vor, also dass Sie Phonix benutzen, also für Execute, XQT, Execute, also, oder Pedestrians Crossing, auch das ist so, Fußgänger kreuzen, auch das ist so etwas. Im Deutschen eigentlich wenig üblich. Gut, und da gibt es noch mehr, habe ich Ihnen hier mal aufgeschrieben, ist nicht so wichtig. Wichtig ist, Sie müssen den Anwendern die Regeln sagen. Dann kann er es sich merken. Ja? Okay. Sie sollten eine einheitliche Länge der Kommandos bevorzugen und sie sollten immer angeboten werden. Also die Abkürzungen, wenn Sie sie eingeführt haben, immer benutzen. Aber Ihre Fehlermeldungen sollten bitte keine Abkürzungen enthalten, sondern ausgeschrieben sein. Okay, das sind jetzt so Regeln. Zusammenfassung zum Command Line Interface. Wieder erwarten. Ja, Sie haben es ein bisschen gesehen bei den Spielen, aber vergleichsweise viel Entwurfsarbeit noch. Obwohl die Umsetzung dann trotzdem nur mit Input und Print passiert. Diese Arbeit, diese Entwurfsarbeit müssen Sie dokumentieren. Und eigentlich, wenn Sie die Entwurfsarbeit gemacht haben, können Sie schon ein Benutzerhandbuch oder Benutzungshandbuch, sollte man vielleicht sagen, machen. Müssen es noch gar nicht implementiert haben. Okay. Wenn Sie jetzt noch einmal ein Command-Line-Interface entwickeln, bitte halten Sie sich an diese Regeln. Gut, Eigenschaften von GUIs. Sprechen wir jetzt über Details. Wir sprechen, was heißt eigentlich WIMP, Widgets. Wir sprechen über Bibliotheken oder Toolboxes und ganz am Rande Direct Manipulation, weil das einfach dazu gehört. Windows sind die Fenster, sind der abgegrenzte Bereich. Genauer müssten wir eigentlich sagen, es ist ein Viewport. Window ist, Window ist ein abstraktes Ding. Das konkrete Fenster auf Ihrem Display, Sie sehen jetzt meinen Finger nicht, ja, aber das ist das konkrete Fenster. Das nennen wir streng genommen Viewport. Okay. Icons sind klar. Icons können hilfreich sein, aber nur ist so ähnlich wie Kommandos. Wer sich über Icons mal ärgern will, der möge Photoshop lernen. Sie haben am Ende so viele Icons, Sie wissen überhaupt nicht mehr, was die Leute Ihnen damit sagen wollten. Ja. Genau da ist etwas überzogen worden. Die Leute hätten erst die Kommandosprache sich überlegen sollen und dann nicht Fantasie-Icons entwickeln. Das hilft nicht weiter. Aber sie repräsentieren diese Icons entweder Funktionen, also löschen, ganz klar, einen Pfeil in die Mülltonne werfen. Sie alle kennen die Metapher, funktioniert. Ja, oder sie repräsentieren ein Objekt, Schere ist ein anderes Beispiel, weil das jeder kennt, sind das gute Metaphern. Ups, ist niedrig, noch 9%. Oh, das ist aber schlecht. Aber dann höre ich auf. Menüs sind meist ausklappbare Auswahllisten der aktuell verfügbaren Kommandos. Sie alle kennen das. Sie können zum Beispiel Menüpunkte ausgrauen. Das ist, benutzt man gerne, weil man damit die Reihenfolge beibehält, ja, aber trotzdem dem User signalisiert, ja, dieses Kommando kannst du jetzt aber nicht benutzen. Microsoft hat das mal ausprobiert. Sie nannten das, glaube ich, dynamische Menüs, wo sie das einfach weggelassen haben dann. Die Menüpunkte, die man nicht benutzen will. Man hat das Gefühl, ich sehe jedes Mal ein neues Menü. Also auch Microsoft macht Dummheiten, machen sie heute nicht mehr. Ist weg. Das war so irgendwo bei Windows 7 oder 8 hatten sie das mal gemacht. Pointer ist natürlich ein zentrales Element. WIMP, der Pointer, ist das Zeigeinstrument, das wir typischerweise mit der Maus machen. Je nach Anwendungskontext repräsentiert der Mauszeiger mit einem geeigneten Symbol. Er kann ein Pfeil sein, kann eine Einfügemarke sein, kann eine Greifhand sein, kann eine Zeigefingerhand sein, kann eine Warteschleife sein und so weiter und so weiter. Man kann das eben auch noch anändern, den Cursor, wie er aussieht. Der Cursor muss nicht immer so ein blinkendes Ding sein, das wäre nur für die Texteingabe. Alles das ist möglich. Und wenn Sie mal ein bisschen Zeit, Sie haben jetzt keine Zeit, nach der Klausur, dann können Sie gerne mal da nachschauen. Das ist ganz nett gemacht zur Geschichte der WIMP-Interfaces. Übrigens, Doug Engelbart hat das schon 1968 erfunden. Ne? Also das war schon sehr, sehr früh. Aber seine Maus, ich weiß nicht, ob ich ein Bild nehme, ich habe so eine Maus hier, ist so ein Holzkasten. Seine Maus, die er damals, den Prototyp, den er entwickelt hat, sah nicht aus wie eine heutige Maus. Aber erfüllte genau dasselbe. Und zu der Zeit, Anfang der 70er Jahre, war Xerox PARC wirklich das Forschungszentrum, an dem all das entwickelt wurde. Heute sagen wir, um jetzt selber solche Interfaces zu entwickeln, brauchen wir GUI-Toolkits oder GUI-Bibliotheken, komme ich jetzt heute wahrscheinlich nicht mehr zu, oder Widget-Toolkits. Wir benutzen TK-Inter, ganz einfach, weil es das Einfachste ist, was wir nutzen können in einer Python-Umgebung und was jeder schon hat. Okay? Es gibt aber hunderte solcher Bibliotheken oder Frameworks zur Terminologie, dann später mehr. Wir müssen irgendetwas aussuchen und TK-Inter kommt so schon mit, Sie müssen nichts Neues installieren und haben am wenigsten Probleme damit. Und wirklich, es ist so, diese Toolkits sind sehr, sehr, sehr ähnlich. Ja? Haben Sie eins verstanden, verstehen Sie auch sofort ein anderes mit. Haben Sie TK verstanden, verstehen Sie innerhalb von 2 oder 3 Tagen auch QT. Ja, weil sie einfach das Prinzip realisiert haben müssen. Und das ist das Wichtige. Und dafür werden wir uns auch die Zeit nehmen. Ab morgen. Und was ist Widget? Ist, wir nennen diese Objekte, die sich meistens oder viele davon eben auch am User Interface zeigen, heute Widget. Es ist eine Komponente eines grafischen Benutzungsoberflächen, aber im Englischen sagt man eben auch ein Widget für ein kleines Gerät oder Geräteteil, auch eine Vorrichtung in Bierdosen, wodurch das Bier beim Ausschenken schäumt. Ja. Hat mal irgendeiner, also wenn man es austrinkt, ist irgend so ein Teil drin, nennen die Tommys halt auch Widget. Ist ja ihr gutes Recht. Für sie heißt Widget aber das mit dem Pfeil gekennzeichnete. Und die Herkunft davon ist, es wird von Gadget abgeleitet. Man weiß es nicht so ganz genau. In 30er Jahren ist es schon entstanden. Okay. Jetzt ist es wieder aufgetaucht am MIT. Was heißt MIT? Massachusetts Institute of Technology. Eine bekannte technische Hochschule in Boston. Okay. Und ich war da auch mal eine ganze Weile. Widget. Jetzt weißt du endlich, warum ich das gesagt habe. Ne? Gut. Widget ist nichts anderes als ein Steuerelement heute, mit dem ein Interaktionselement, das sich da darstellt. Und jetzt noch ein paar gebräuchliche Widgets, sind Formular-Widgets, Symbole oder Icons einfach darzustellen. Menüs werden wir ein bisschen mehr zu kennenlernen. Symbolleisten, also Werkzeugleisten, wo ich die Werkzeuge anhängen kann. Bezeichnungsfelder oder Labels. Textfelder, Schaltflächen, Buttons, Auswahlkästchen, Checkboxes unterschiedlicher Natur. Optionsfelder oder Radio-Buttons. Radio-Buttons ist immer eine Auswahl 1 aus vielen. Listenfelder, Kombinationsfelder, Combo-Boxes. All diese Sachen kennen Sie aus User-Interfaces und sie werden immer und immer wieder benutzt, bis zu Schieberegeln und Slidern, was weiß ich. Es gibt noch mehr, eine ganze Menge. Das ist eigentlich auch das wirklich Ätzende. Das wirkliche Ätzende beim GUI-Entwickeln. Sie müssen all, ja, genau, das war auch das, was ich sagen wollte, aber Moment. Sie müssen all diese Sachen schlicht und einfach lernen. Zwar können Sie aus Ihrem Erfahrungsschatz folgern, was es da noch geben muss, aber last but not least müssen Sie es doch auswendig lernen. Und das ist eigentlich unschön. Darum werden wir es Zug um Zug einführen, diese Elemente in 2 Vorlesungen, also jetzt am kommenden Freitag und dem Freitag darauf. Und ich denke, dann haben Sie zumindest die Grundzüge verstanden und versprochen, wenn Sie TK können, können Sie auch ratzfatz jedes andere User Interface Toolkit. Ja, es tut mir jetzt wirklich leid. Ich hätte gerne noch ein bisschen was erzählt, aber es ist nicht so schlimm. Steigen wir seicht ins neue Jahr ein und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke.